Jetzt haben wir's. Sowas nennt man live, kein Problem. Vierter Advent. Ich liebe Weihnachten und ich liebe den Advent, aber vielleicht ist es euch auch zum Teil so ergangen, wie es mir ergangen ist, dass es nicht so ganz einfach ist, sich so von dem Alltag, in dem man sich befindet, von all den Dingen, die einen beschäftigen, so umzuschalten auf diese erbauliche Zeit. Ich hätte mir so einen Schalter gern gewünscht, der all das Negative ausgeblendet hätte und der mich dann so innerlich ruhig und auf Advent und Weihnachten vorbereitet hätte und alles wäre ein bisschen stimmungsvoller und angenehmer verlaufen. Aber das war bei mir nicht so. Es war eine Adventszeit, wie ich sie so vielleicht auch noch nie erlebt habe. In der letzten Woche hatte ich 3 Beerdigungen. 2 liebe Freunde beerdigt und Abschied mussten wir nehmen von unserer Mutter, von meiner Mutter. Die ist verstorben und wurde in der letzten Woche auch beerdigt. Und dann eben Advent und Weihnachten. Und dann kommt ja noch hinzu, dass diese Zeit so gefüllt ist mit allen möglichen Aktivitäten, wo wir dann manchmal nicht so richtig wissen, wie wir das alles angemessen unterbringen. Wir waren gestern in der Stadt, meine Frau und ich, weil es wenigstens einmal sein musste. Ganz Holland kommt auf den Weihnachtsmarkt nach Bremen, bloß wir gehen nie hin. Und dann waren wir das irgendwie auch unserer Kultur schuldig, unserer Stadt. Aber wir sind nur durchgerannt und wieder nach Hause gefahren. Es war einfach nichts. Also irgendwo fehlte das, was man sich an solchen Tagen dann wünscht. Und ich habe so gedacht, vielleicht haben wir ja in unserer so von Corona geplagten Zeit ein wenig Ähnlichkeit mit dem frustrierten Haufen, der sich am See Genezareth in jenen Tagen zum Fischen traf. Wir sind ja in so einer Predigtreihe und heute geht es um das Treffen zu einer besonderen Mahlzeit ums Lagerfeuer herum. Da sind ein paar Jünger Jesu, die einfach verunsichert und verängstigt waren, ohne jede echte Zukunftsperspektive. Und genau da begegnet ihnen der Herr. Und ich habe so gedacht, das wäre doch was, wenn uns das passiert am vierten Advent oder in den vor uns liegenden Weihnachtstagen. Denn ich denke, unser guter Herr will uns immer wieder begegnen. Ich war auch sehr dankbar für das, was einleitend so gesagt wurde, was wir gesungen haben, weil das so diesen durchgehenden Tenor hatte, wir wollen ihm begegnen. Was Besseres kann uns auch an diesem Sonntag nicht passieren und dafür würde ich jetzt gerne noch einmal beten. Herr, und wir bitten darum, dass das geschieht, dass du uns innerlich so bereit machst, zuzuhören und den Impuls aufzunehmen, der für uns bestimmt ist und dass du mir hilfst. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke, Herr. Amen. Ich will euch eine Geschichte lesen. Den Predigtext für den heutigen Sonntag ist etwas länger, aber ich glaube, es ist manchmal gut, wenn wir biblischen Text auch im Zusammenhang hören. Aus Johannes 21, die Verse 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und 2 anderer seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf, zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Eine besondere Geschichte. Und es kommt zu einer sehr denkwürdigen Begegnung am Lagerfeuer mit einigen Männern, die mit allem gerechnet haben, aber nicht mit ihm. Und ich würde gern an diesem Morgen, an diesem vierten Advent, in diesem Gottesdienst mit euch so einige Verse durchgehen und sie näher anschauen. Und mal schauen, was passiert dabei. Gott selbst spricht ja immer wieder durch sein Wort hinein in unser Leben. Davon leben wir und deswegen predigen wir und deswegen hören wir. Fangen wir mit dem ersten Vers an. Johannes 21, 1. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Jesus offenbarte sich. Hier steht nicht, er wurde gesehen. Nein, hier steht, danach offenbarte sich Jesus den Jüngern. Das bedeutet doch, hinein in die ganze Aufregung, in all die Verunsicherung der letzten Tage, hinein in ihre Zweifel und Ängste, bricht das helle Licht einer anderen Welt. Jesus offenbarte sich. In den letzten Wochen und Monaten habe ich einen Mann aus dem Freundeskreis unserer Gemeinde auf seinem letzten Weg begleitet. Am Freitag war die Beerdigung. Wir kannten uns seit 40 Jahren und in aller Zeit habe ich immer wieder mit ihm über den Glauben geredet, aber er hatte unglaubliche Probleme, das, was er anderen durchaus zugestand, für sich selber in Anspruch zu nehmen. Andere glauben, andere liebt Gott, aber mich nicht. Und ich konnte ihm das nicht ausreden. Und das geht ja gegen die Ehre eines Pastors, wenn er da nicht weiterkommt. Aber in all den Jahren war das so schwierig. Und dabei war er ein so herzensguter Mensch, ein guter Ehemann und Vater. Aber glauben, das konnte er nicht, obwohl ich manchmal den Eindruck hatte, dass er es wirklich wollte. Und dann wurde er sehr krank vor 2 Jahren. Und ich war in den letzten Wochen vor seinem Tod immer mal wieder bei ihm. Und dann geschah ein Wunder. Und noch jetzt, wenn ich daran denke, berührt es mich sehr. Jesus offenbarte sich ihm. Das helle Licht einer anderen Welt ging in seinem Herzen auf und er starb in der Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein. Und das war ein besonderer Moment. Jesus offenbarte sich, damals im Kreis der Jünger und heute unter uns und immer wieder. Ich musste an den englischen Schriftsteller Lewis Wallace denken. Der hielt so in jungen Jahren überhaupt nichts vom christlichen Glauben und er wollte ein Buch schreiben, das die Bibel widerlegt. Das Problem war, dazu musste er die Bibel lesen. Und er tat es und Gott redete zu ihm und er wurde Christ und schrieb ein anderes Buch, den berühmten Roman Ben-Hur. Ein ganz anderes Buch. Das davon zeugt, dass der Autor sehr wohl an diesen Gott geglaubt hat. Jesus offenbarte sich. Darauf liegt so der Glanz der anderen Seite. Und das Ganze geschah ja am See Tiberias. Das ist der See Genezareth, der Ort, an dem Jesus so viel getan hatte. Und ich glaube, ihr kennt das auch, ihr, die ihr mit Gott unterwegs seid. Schon lange vielleicht. Gott handelt immer wieder zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten, die er sich erwählt und die wir dann auch nicht mehr vergessen. Da spricht er zu uns, da handelt er und später sagen wir, Weißt du noch damals, als wir da zusammensaßen und diese besondere Stunde erlebt haben, wo Gott zu uns geredet hat? Der eine Gottesdienst, die besondere Freizeit, die Zeit im Krankenhaus. Unsere jungen Leute waren im letzten Sommer, war Gott sei es gedankt, trotz Corona möglich, auf einer Freizeit in der Toskana mit über 100 Leuten. Und 27 dieser jungen Leute haben sich taufen lassen. Davon wird man sprechen. Ich hoffe noch in 50 Jahren. Weißt du noch, damals auf dieser Freizeit, da waren wir zusammen und da ist es passiert. Gott offenbart sich. Oder ich musste an die beiden Jünger denken, die auf dem Weg nach Emmaus waren zur gleichen Zeit damals und die unterwegs ihm begegnen, aber noch nicht wissen, dass er es ist. Aber dann, als sie ihn erkennen, als er das Brot bricht, da ist ihre Reaktion, Lukas 24, 32, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Wisst ihr, unser Christsein ist nur Religion, wenn das nicht immer und immer wieder geschieht. Dass wir so angesprochen werden, dass es unser Herz erreicht, dass Tränen fließen und sich unser Leben ordnet. Dass die Herrlichkeit Gottes unsere Gottesdienste prägt und uns auch in der stillen Zeit heimsucht. Ich wünsche euch das, wenn ihr zu Hause die Bibel lest, wenn ihr den Tag beginnt mit Gebet, dass bei aller Routine, die sich da einschleicht, bei aller Verpflichtung, die wir empfinden, doch das immer wieder passiert. Diese besonderen Momente, wo wir merken, jetzt, er ist da und er redet zu mir. Ich singe so gerne dieses alte Lied von Gerhard Terstegen. Und das beschreibt so die einzig angemessene Reaktion, wenn uns sowas passiert. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder. Jesus offenbarte sich an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit, damals am See Tiberias und heute und morgen hoffentlich in der FCG Oldenburg und in der Paulusgemeinde in Bremen und an so vielen Orten in unserem Land und auf der ganzen Welt. Der See Tiberias, das ist der Ort, der See, an dem er Jesus seine ersten Jünger berief. Und damals machte er aus den Fischern Menschenfischer. Da geschah Berufung. Petrus wurde da berufen. Petrus musste an diesem See lernen, dass Glaube etwas mit dem richtigen Blick zu tun hat. Als er von Jesus wegsah, als er auf die Wellen sah, da ging er unter. Ich denke, wir müssen lernen, wegzusehen von den Dingen, die uns lähmen. Gott ist der Herr. Auch und gerade dann, wenn wir nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Und er ist übrigens auch der Herr in Corona-Zeiten. Auch das sollten wir nicht vergessen. Es ist ja immer wieder so mit unserem Glauben das Gleiche. Wir haben die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten. Entweder ist das Wort Gottes wahr. Dann muss meine Einstellung und meine Erfahrung auf dieses Niveau kommen, sich dem anpassen. Oder aber meine Erfahrung, meine Zweifel, meine Gefühle sind allmächtig. Dann muss das Wort Gottes sich ihnen anpassen und ich rechne nicht mehr mit einem Gott, der wirklich da ist und versprochen hat, uns niemals allein zu lassen. Nochmal zurück zu diesem ersten Vers im letzten Kapitel des Johannesevangeliums. Was hatten die Jünger an dem See nicht alles erlebt? Bethsaida und Chorazim liegen hier. Das war vertrautes Gelände für sie. Hier kannten sie alles, jeden Winkel. Und doch ist es jetzt anders. Der Herr ist nicht mehr dabei. Alles ist nur noch wie ein großer Rahmen, aber das Bild fehlt. Das Wesentliche. Der Wesentliche fehlt. Der See ist da, die vertrauten Berge, die Städte, aber er fehlt. Kein Inhalt, nur der Rahmen, nur Erinnerung. Und ich habe mich so gefragt, kennt ihr das? Auch unsere Nachfolge kann manchmal über eine lange Zeit nur ein Rahmen sein, ohne Inhalt. Advent, Weihnachten kann so ein Rahmen sein, ohne Inhalt. Ich habe es ja schon gesagt, ich liebe den Advent und ich liebe Weihnachten, aber doch nur, weil es um ihn geht, weil er da ist und weil er uns beschenkt. Das ist dann Rahmen mit Füllung, mit ihm. Schauen wir uns den nächsten Vers an, Johannes 21, 2. Es waren aber beieinander Simon Petrus und Thomas mit dem Beinamen Zwilling und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger. Sieben Jünger, optimale Zahl für einen Hauskreis. Aber auf ihnen liegt so der Schatten völliger Ratlosigkeit. Wisst ihr, es ist schön, wenn Menschen Gemeinschaft haben, und spätestens seit Corona wissen wir, was das bedeutet, wenn wir sie nicht haben können. Die Lektion haben wir hoffentlich alle gelernt. Wir Menschen sind auf Gemeinschaft angelegt. Wir brauchen einander und wir brauchen ihn. Aber wenn wir zusammenkommen, bedeutet das nicht automatisch, dass der Herr auch da ist. Es ist ein Unterschied, ob wir unter uns sind oder der Herr unter uns ist. Und es ist noch kein Qualitätsbeweis, wenn Menschen zusammenkommen und Räume füllen. Auf wie vielen Zusammenkünften liegt eine tiefe Traurigkeit, weil ihnen etwas fehlt? Seine Gegenwart. Die Entwicklung der westlichen Kirche in den letzten 200 Jahren ist eine traurige Geschichte. Eine Kirche, die die Jungfrauengeburt für ein Märchen hält und die Auferstehung für einen frommen Wunsch. Diese Kirche ist eine zutiefst traurige und tote Kirche. Es ist ein Unterschied, ob wir unter uns sind oder ob er unter uns ist. Johannes 21, 3. Da sagte Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sagten zu ihm: Dann wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Wir kennen ja aus den Berichten der Evangelien den Petrus vielleicht am allerbesten von allen Jüngern. Und er wird im Laufe dieser Geschichte um dieses Lagerfeuer herum noch eine ganz besondere Begegnung mit Jesus haben, aber das wäre eine andere Predigt. Das schaffe ich heute Morgen nicht. Petrus, wir wissen, wo er war, da war vorne. In der Regel hat er die Initiative ergriffen, während Johannes noch meditierte. Und auch hier hält Petrus dieses untätige Rumsitzen nicht aus und macht das, was er einst gelernt hat, frei übersetzt. Also wenn ihr mich fragt, ich gehe jetzt fischen. Und da die Jünger, die dabei waren, nichts Besseres vorhatten, schlossen sie sich ihm an. Und dann fahren sie mit dem Boot aus dem See hinaus und fangen in dieser Nacht nichts. Im See Genezareth wimmelt es von Fischen. Das war immer so, ist sogar heute noch so. Und die kennen sich doch aus. Und es ist die Zeit zum Fischen. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Und da fragt man sich, warum steht das hier alles überhaupt? Was ist an dieser Geschichte so wichtig? Warum wird das überhaupt erwähnt? Weil den Jüngern genau das passiert, was zum Bild für eine ganz normale Erfahrung in unserem Christsein wird. Wir haben so keine rechte Vorstellung von dem, was kommen soll, keine Vision, keine Erwartung, keine Begeisterung. Also machen wir das Nächstliegende, das Vertraute. Für die Fischer unter den Jüngern war das Nächstliegende Fischen gehen. Immer noch besser als rumsitzen. Und Petrus will genau das tun. Aber er weiß noch nicht, dass alles vorbei ist. Er ist kein Fischer mehr. Und der Fischfang in dieser Nacht beweist es. Aber in der Nacht fingen sie nichts. Sie arbeiten, wie sie immer gearbeitet haben. Sie geben sich wirklich Mühe, sie haben ja schließlich ihr Handwerk gelernt. Aber sie fangen keine Fische, obwohl es genug Fische im See gibt. Warum fingen sie nichts? Und ich glaube, das ist wieder so ein Wort an uns. Wie wenig Erwartung finden wir manchmal so im Volk Gottes wieder? Jahre gehen dahin und nichts geschieht. Was ist passiert mit einem Volk, das einst Träger der Reformation war? Was ist passiert mit einer ganzen Generation gläubiger Christen, die es nie persönlich kennengelernt haben, dass Menschen durch ihr Zeugnis zum Glauben an Jesus Christus finden? Sie fingen nichts. Haben wir vielleicht manchmal gehandelt ohne Auftrag? Uns müde gemacht mit der Menge unserer Wege? Der Theologe Hermann Betzel schrieb einst, wer ohne Auftrag handelt, der macht die Leute verrückt und sich selber krank. Am Morgen kommt's ja dann doch zum Fischfang. Aber der ist ganz anders. Der hat Auftrag und Verheißung. Johannes 21,6. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und sie konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Und wieder die Frage, wie ist das mit uns? Fragen wir Jesus, wo wir Prioritäten setzen in unserem ganz persönlichen, vielleicht auch in unserem gemeindlichen Leben, wo wir Mittel einsetzen, Zeit verbringen? Die Jünger fingen nichts, weil sie keinen Auftrag hatten. Wir fangen nichts, wenn der Auftrag fehlt, wenn zu viel Eigenlärm da ist, zu viel Stolz und Neid. Und oft hauen sich ja die Fischer die Netze um die Ohren. Gefangen wird auch nichts, weil uns oft es an Betroffenheit fehlt. Wie sollen die Leute betroffen reagieren, wenn wir nicht betroffen sind? Johannes 21,4. Als es schon Morgen war, trat Jesus ans Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jetzt kommt das Schönste. Am Morgen steht Jesus am Ufer. Als der Karren im Dreck steckt, als die Routine verbraucht war, die Zeit vertan, als die Verhältnisse gegen das Fischen sprechen, denn die Sonne geht auf, da erscheint Jesus am Ufer. Er offenbarte sich. Und ich denke, was für eine Geschichte. Was für ein Zuspruch für uns, die wir 2000 Jahre später im Jahre 2021 leben. In einer Zeit, die uns fordert wie lange keine mehr. Die Corona-Krise fordert uns. Der Streit zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften, zwischen Impfbefürwortern und Impfgegnern eskaliert. Und der Riss geht mitten durch unsere Gesellschaft und leider auch mitten durch unsere Gemeinden und mitten durch unsere Familien. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da sehen wir Jesus nicht mehr. Da werden Zweifel und Sorge einfach zu stark. Da vergessen wir, wes Geistes Kind wir sind. Wir werden weder mit uns noch mit den Verhältnissen fertig. Wir glauben dem Herrn nicht mehr. Jesus ist so fern. Er ist nur noch ein Begriff und niemand soll es merken. Lieber bleiben wir einfach weg, meiden die Gemeinde. Ihr Lieben, noch ein paar Tage und es ist Weihnachten. Keine Ahnung, wie es dir dabei geht, ob du dich freust oder eher so ein bisschen mit Schrecken an all die Mühe und die zu erwartenden Einschränkungen denkst. Aber ich glaube, hier meint das Wort Gottes uns, meint dich. Wenn du nicht mehr kannst, frustriert bist wie einst die Jünger, müde, vielleicht auch weil unbewältigte Schuld in deinem Leben ist, weil du im Stress bist und verunsichert, dann hör dieses eine Wort, diesen einfachen Satz. Als es schon Morgen war, trat Jesus ans Ufer. Alles selber machen und selber können vernichtet den lebendigen Glauben. Wer dagegen beginnt, endlich zu glauben, zu vertrauen, der weiß, dass er sich nicht auf sich selbst und auch nicht auf andere verlassen kann, sondern allein auf Jesus. Johannes 21, 5. Da sagte Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Ich habe während meines Studiums viel lesen müssen, auch sehr viel aus dem Bereich der liberalen Theologie, also Werke, die nachzuweisen versuchen, dass Jesus nicht auferstanden ist, dass er nicht Sohn Gottes ist, dass die Rede vom Kreuz überholter Kram ist. Und all die Bücher füllen eine ganze Bibliothek, vielleicht auch zwei. Und sie haben alle eins gemeinsam: Sie machen nicht satt. Während meiner Studienzeit hat eine Geschichte die Runde gemacht, die ich nie vergessen habe. Etta Lindemann hatte den Lehrstuhl für Neues Testament an der Universität Marburg. Sie war also eine Theologieprofessorin. Am 13. Februar 1978 schrieb sie an die Studenten ihrer Fakultät folgende Mitteilung: Ich habe Jesus Christus als meinen lebendigen Herrn erfahren, der für meine Sünde am Kreuz gestorben ist und auferweckt ist und dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und ich erfahre durch den Heiligen Geist und die Zeugnisse der Schwestern und Brüder die ganze Bibel als Gottes lebendiges Wort, das heute geschieht. Ich habe erkannt, dass ich in meinem Leben ein blinder Blindenleiter gewesen bin. Und ich erachte alles, was ich bisher gelehrt und geschrieben habe, als einen Dreck. Ich kann nicht länger versuchen, das Wort der Schrift mit meinem Denken zu kontrollieren, sondern nur noch darum bitten, dass Gottes Wort durch den Heiligen Geist mein Denken verwandelt. Zitat Ende. Jesus kommt und er fragt: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und das fragt er dich ganz persönlich und ganz vertraulich: Kind, hast du nichts zu essen? Er fragt dich, ob du wirklich mit ihm unterwegs bist. Wirst du satt in der Nähe Gottes? Kannst du fröhlich mitsingen: Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Woanders als in Jesu Wunden, da lag er vor der Zeit der Welt. Der Grund, der unbeweglich steht, wenn Erd und Himmel untergeht. Oder schaffst du und machst du und streitest du und hast im Grunde genommen nichts zu essen. Und deshalb kannst du auch nicht anderen etwas geben. Wenn dich Jesus heute so fragt, dann bitte sei ehrlich. Denn dann kann er dich noch einmal senden und du wirst satt und hast genug für andere. Johannes 21, 6 noch einmal. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz an der rechten Seite des Bootes aus, so werdet ihr etwas finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr herausziehen vor lauter Fischen. Das passiert, weil der Auferstandene ihnen den Auftrag gab und weil sie gehorchten. Der Glaube macht nur Sinn, wenn wir Jesus glauben, ihm aufs Wort glauben, ihm vertrauen und tun, was er uns sagt. Als alles gegen das Fischen sprach, da machten sie den Fang ihres Lebens, weil sie auf Jesus gehört haben. Und dann haben sie Gemeinschaft mit ihm und er gibt ihnen zu essen. Sie versammeln sich um das Lagerfeuer am See und er, der Auferstandene, ist bei ihnen. Das ist ein Wunder, ein unbeschreibliches Geschenk. Johannes 21, 12 spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten: Es ist der Herr. Ihr Lieben, ich wünsche euch Weihnachtstage, die erfüllt sind mit seiner Gegenwart. Dass in all dem Trubel für uns als Kinder Gottes das eine klar ist: Er ist mitten unter uns und bei ihm werden wir satt. Jesus ist der Herr. Ihn zu kennen, seinen Namen zu kennen, ihm zu dienen, ihn zu lieben, was gibt es Schöneres? Gott segne euch. Ich bete. Du guter Herr, danke von ganzem Herzen, dass du uns diese kostbare Zeit schenkst. Jetzt noch die paar Tage vor Weihnachten. Zeit, wo du uns hilfst, innezuhalten und nachzudenken, was es bedeutet, dass du gekommen bist und dass du wiederkommen wirst. Herr, ich danke dir hier für deine Kinder, die, die hier in dieser Kirche versammelt sind, die, die uns jetzt zuschauen. Und von Herzen bitte ich dich, dass du die Begegnung mit dir schenkst, auf deine dir eigene Weise, für jeden ganz persönlich, so wie er es braucht. Und dass wir auf diese Zeit zurückblicken, auf diesen vierten Advent, auf die Weihnachtszeit als eine Zeit, die bei all dem, was uns stressen will, bei allem, was uns ablenken will, Zeit war, wo du uns groß geworden bist. Herr, dir alle Ehre. Dich beten wir an. Amen.